weil nämlich die Sommertoursaison ist fast zu Ende. Für dich und für mich.
Ja, das kann man wohl sagen.
Wir haben jetzt noch 2 Termine mit Gregor am Wochenende. Und dann ist das vorbei für diesen Sommer.
Ja.
Meine Babrutsche ist auch vorbei.
Oha, das war ja dann doppelt gemuppelt.
Doppel-Sommer-Action. Da könnte man jetzt denken, dass das alles jetzt irgendwie tief in ein Loch fällt. Aber bei mir gar nicht. Ich fahre nämlich in Urlaub. Ich freue mich tierisch.
Das ist ja die beste Taktik, um in das Tourloch zu fallen. Einfach gleich weiterfahren.
Einfach wegmachen. Weg von zu Hause, weg vom Alltag.
Einfach alles verdrängen.
Ja, Halligalli, Globetrotter, Jetset.
Vollgas. Mit Vollgas in den Urlaub.
Das Geld nach Europa rausscheffeln.
Ja, genau. So muss man das machen. Viel verdienen und auch viel ausgeben.
Und da sind wir auch schon fast beim heutigen Thema, ne?
Mhm.
Oder eigentlich sind wir beim heutigen Thema.
Man kann eigentlich sagen, wir sind direkt eingestiegen. Von der Gefühlslage sind wir schon drin.
Es ist nämlich wieder Axel MV, wir und die Musikwelt.
Alt.
Folge 48.
48 in unserem beliebten Park.
Wir sind am Karlstern in Mannheim, sitzen hier rum. Es ist eine wunderbare sommerliche, entspannte Mittagsstimmung und wir unterhalten uns über das Thema. Wie nennen wir das Thema? Wir haben es genannt frei, inspiriert, finanziell klar. Geht das als Musiker? Fragezeichen.
Was ein Titel.
In Klammern überhaupt.
Überhaupt, Fragezeichen.
Was also, wollen wir damit sagen? Worum geht es uns dabei? Wie wird man glücklich als Musiker?
Im Prinzip ist es das so ein bisschen. Ne? Also man kennt ja diesen Begriff Work-Life-Balance, den ich irgendwie bescheuert finde eigentlich, weil manche Leute, ne, also Markus Lanz hat das ja vor kurzem mal gesagt, und da versteh ich ihn so ein bisschen, er kennt den Begriff gar nicht, weil er ja gern arbeiten geht. Und das, ich meine, ich
triffst du ein bisschen gern auf Musiker zu, auch auf viele.
Ja, ich freue mich auch auf Montage, weil montags kann ich wieder in mein Studio und kann wieder gucken, ne, was so alles an Ideen da ist und so. Und genau das ist der Punkt, dass also ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich jetzt Widerstände hätte, zur Arbeit zu gehen.
Das kenne ich aber, hatte ich schon.
Beim Musikerdasein?
Ja, also in der Vorbereitung jetzt hier auf das Brainstorming, auf das heutige Thema, habe ich mich so ein bisschen auch gefragt. Du hast ja recht, Work-Life-Balance. Ne? Mhm. Und für mich ist es so, ich habe gemerkt, es gibt oder gab Dinge in meinem Leben als Musiker, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, die sich sehr nach Arbeit angefühlt haben.
Ja.
Die dafür gesorgt haben, dass ich keinen Bock drauf habe, dass ich ein bisschen gestresst bin, dass es irgendwie, dass ich mich dagegen weigere. Und diese Dinge habe ich dann sukzessive versucht loszuwerden.
Mhm.
Das war insbesondere, das haben wir glaube ich schon mal gehabt, das war insbesondere das wöchentliche Unterrichten an Musikschulen.
Ja.
Ich will da jetzt überhaupt nicht, das soll überhaupt nicht jetzt irgendwie ein Rant darauf werden. Ich habe es nur für mich gemerkt, dass das in dem Kontext aus, ich will frei bestimmt sein, also ich möchte die Dinge selber im Griff haben und ich möchte eben auch spielen und touren und auch entscheiden können, was ich heute mache, so ungefähr. Und da hat das nicht so gut reingepasst in diesen Kontext sozusagen, auch wenn es mir eine gewisse Sicherheit geboten hat. Aber das war zum Beispiel ein Thema, wo ich gemerkt habe, okay, das ist Arbeit für mich, die macht mir nur bedingt Spaß. Mhm. Ich unterrichte jetzt immer noch, aber privat und sehr ausgewählt und kleiner, in kleineren Häppchen.
Ja.
Aber es gab Dinge, die, und da gehört das eben dazu, die sich so wie Arbeit angefühlt haben. Ansonsten gebe ich dir nämlich recht, ich gucke selten auf die Uhr und denke selten, boah, ist das jetzt aber eine harte... Ich bin dann irgendwann mal müde und komme nach Hause und denke so, das war jetzt aber ein hartes Wochenende, aber...
Aber kennst du nicht diesen Effekt? Ich finde das manchmal auch spannend, und wenn man sich so selbst beobachtet. Ne? Kennst du bestimmt diesen Effekt? Das war früher dann vielleicht so, also ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich auch 8 bis 5 so gearbeitet, ne? So ganz normal. Damals war ich Autos beschriftet.
Genau, du hast ja so eine...
Beruf habe ich gelernt damals und ich habe nebenher Musik gemacht nur am Wochenende. Habe aber einen Großteil der Woche so gearbeitet. Und ich bin jeden Tag ins Büro gefahren, habe den Computer angeworfen, Schriften zusammen, also entworfen, Layouts und dann die geplottet mit Folie. Dann die Folie entgittert und Trägerfolie drauf und die dann auf irgendein Auto geklebt. Ne? Das war so der Standard-Move oder mit Walzen, irgendwelche Planen mit PVC-Farbe gewalzt. Und ich muss sagen, klar ist es dann so eine Routine und man geht jeden Tag zur Arbeit. Dadurch, dass ich aber diese Arbeit gemacht hatte, war das Wochenende dann wertvoller.
Ja.
Kennst du den Effekt? Ja. Wenn du manchmal so sagst, okay, ich zwinge mich jetzt oder ich muss jetzt mal dieses Unangenehme einfach mal wegschaffen, dann wird aber auch die freie Zeit umso wertvoller im Vergleich dazu. Das ist eigentlich so eine typische Glücksphilosophie. Ne? Weil es gibt ja auch die Erkenntnis, dass Glück immer nur deshalb existieren kann, weil nebendran irgendwas ist, was nicht so glücklich ist, verläuft. So, ne? Also Glück kann man eigentlich nur wahrnehmen, wenn... Also nicht in dem Sinne, dass man Unglück wahrnehmen muss, aber dass man einfach auch mal nicht so glücklich ist und dann vielleicht auch wieder deshalb mehr schätzen kann, wenn man glücklich ist oder so. Ne? Und das ist so ein bisschen, wenn man schon davon redet, was ist so das mentale, der mentale Bestandteil von diesem, wie bin ich als Musiker glücklich, dann kenne ich es auch so ein bisschen, dass ich manchmal Sachen mache, die ich halt so abhaken muss, die halt dann gemacht werden müssen. Vielleicht muss man sich mal auf einen Cover-Gig vorbereiten. Aber selbst das ist so, dass ich mir dann mittlerweile sage, ey, auch wenn es manchmal ein bisschen Staubfresserei ist, ne, ich muss halt vielleicht Songs lernen, die jetzt irgendwie nicht unbedingt mein Ding sind. Aber ich mache mit meiner Gitarre da was draus und habe einen guten Abend. Und dann ist es dann doch so, dass ich dann merke, okay, du musst dir jetzt da ein bisschen Programm drauf schaffen, das jetzt vielleicht nicht unbedingt so, dass es dein Lieblingsprogramm ist, aber wenn es dann vorbei ist und wenn es dann gemacht ist, dann ist es auch cool und ich versuche es dann auch gut zu machen. Also ich habe dann auch wirklich irgendwann mal so ein Mindset entwickelt, hey, eigentlich ist es doch geil, dass du das machen darfst. Ne? Also genau. Das sind die beiden Fallen, in die man treten kann. Man kann, oder die eine Falle, man kann halt sagen, okay, egal was ich mache, egal wie geil mein Beruf ist, wenn ich den als Arbeit ansehe, sobald ich damit Geld verdiene, fühlt es sich auch wie Arbeit an. Und das ist so eine Falle, in die man oft so reinrutscht. Ne? Auch bei Studiojobs manchmal. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich bezahlte Studiojobs annehme und in meinem Studio zu Hause dann Gitarren aufnehme, dann rutscht man oft so vom Kopf her in so ein Gefühl, ah, das ist Arbeit. Ah, das muss ich jetzt machen, da gibt es Geld für. Das muss ich jetzt abhaken, muss in den Kalender passen. Und ich habe irgendwann mal angefangen so zu sagen, ey, warte mal kurz, eigentlich kann ich doch mit dieser Arbeit richtig mir einen schönen Tag machen und Spaß haben. Also so, also das nicht in die Ecke zu schieben, das ist jetzt Arbeit.
Genau.
Das ist eine Mindset-Sache.
Das ist eine Mindset-Sache, definitiv. Ja. Absolut. Wir haben uns so ein bisschen... weil das ja wirklich das ist so ein unglaublich breites Thema. Das kann man von ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Und es ist natürlich auch ein total individuelles Thema. Und jetzt können wir wahrscheinlich immer nur von uns beiden aus individuell sprechen und euch allen Zuhörern quasi nur so ein bisschen spiegeln, wie wir das vielleicht sehen. Und da muss sich vielleicht jeder selber fragen, ob er das auch so mitgeht oder ob es ganz andere Ansätze sind. Aber wir haben uns hier so ein paar Überschriften, so ein paar Kategorien quasi aufgeschrieben, die so ein bisschen diese Fragen beantworten vielleicht können. Und ganz oben steht bei uns das künstlerische Leben beziehungsweise die Berufung. Also so ein bisschen die Frage, dass man sich fragt überhaupt, warum macht man eigentlich Musik? Also was ist denn das, was bei der Musik, was einen erfüllt?
Ja.
Wie ist es bei dir?
Nee, also warum ich das mache, das hat sich natürlich über die Jahre dann immer mehr herauskristallisiert und auch vor allem, warum ich was mache. Ne? Das spielt ja da, ne? Wir reden ja auch von künstlerisches Leben und der Berufung. Auf der einen Seite habe ich eine Berufung, also wenn mich jemand anruft und mich fragt, ob ich diesen Job machen kann, dann ist es halt meine Berufung. Das ist dann, da bin ich Profi, da sage ich, okay, ich kann es liefern. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist künstlerisches Leben im Sinne von, ich stehe morgens auf, mache mir einen Kaffee und gehe ins Studio und guck mal, was ich alles Kreatives so machen kann, um meine Kreativität auszuleben. Das ist also für mich persönlich ist das so, sind das zwei große so Standbeine, die immer wieder auftauchen. Ne? Und wenn ich jetzt darüber rede, was meine künstlerische Welt so ist, dann versuche ich halt natürlich Songs zu schreiben, ich versuche meine Videos zu machen und ich versuche mich im Prinzip, ich versuche immer mich selbst so ein bisschen zu finden, was will ich künstlerisch eigentlich ausdrücken oder wie will ich mich vielleicht auch darstellen. Aber es ist schon eher so der Blick nach innen, wer bin ich als Künstler und was will ich als Künstler am Ende, na, am Ende des Tages, was will ich aus diesem weißen Blatt dann gemacht oder welches Bild will ich gemalt haben?
Ja, du hast ja, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied bei uns beiden. Du hast ja schon auch viel unter deinem eigenen Namen released.
Ja, genau.
Also Musik.
Ja.
Mit Text, wo du selber singst, Solo-Sachen, aber auch Instrumentalgeschichten und so weiter.
Genau.
Ich habe das wesentlich weniger gemacht bisher als du. Also ich habe mal so eine Vergangenheit, wo ich so ein bisschen Singer-Songwriter gitarrenmäßig war mit einer Band, aber
ja.
Da war ich noch sehr jung und da kann ich zudem, da war ich 18, 19, 20, das kann ich überhaupt nicht als Profikarriere benennen und auch inhaltlich war das so ein bisschen, habe ich das noch als sehr, sehr jugendlich empfunden. Das streiche ich häufig aus meinem Werdegang, weil das ist nicht künstlerisch so eine Aussage hatte in meinen Augen, in meinen jetzigen Augen.
Aber hast du das Bedürfnis?
Das wollte ich gerade sagen. Ab und zu habe ich das Bedürfnis, ab und zu tue ich das ja auch.
Ja.
Ich habe da häufig mir dann immer mal so Vehikel dann genommen, zum Beispiel, wenn es irgendwelche künstlerischen Projekte gab, Theaterprojekte, wo ich Musical Director gemacht habe oder wo ich komponieren durfte, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich nutze jetzt diese Zeit, weil sie vielleicht auch bezahlt ist, weil ich mir das quasi in den Kalender schreiben kann und sagen kann, ich habe jetzt 4 Wochen Zeit, komme damit auch über die Runden. Da geht es jetzt nicht darum, wie viel Geld das ist, sondern einfach nur, jetzt mache ich das und dann habe in dieser Zeit versucht, dann zum Beispiel, habe ich mal so ein Saxophon meets oder Bassklarinett, Saxophon meets Electronics, so Zeugs gemacht oder Klarinette und Synthesizer und solche Dinge, die ich sonst nie machen würde, weil ich auch so ein bisschen weiß, dass die Dinge, die mich soundmäßig reizen, so unkommerziell sind, dass das so gar nicht Geld abwerfen würde und dass ich da wahrscheinlich, you say never never, aber nie davon leben könnte, so ungefähr. Mhm. Deswegen habe ich das immer gerne so häppchenweise integriert. Ich muss aber auch ehrlich sagen, weil ja der Großteil bei uns beiden, aber bei mir dann eben noch ein bisschen mehr, ist ja diese Sideman-Nummer. Ob die jetzt Sideman auf künstlerischem Level ist, so wie wir das tun mit beispielsweise Gregor oder Bab oder Sing meinen Song oder wie auch immer, wo es eigentlich ja Konzertant ist, oder ob das Dienstleistung ist im Sinne von auf einem Event spielen oder auf einer Privatnummer spielen, das ist mir jetzt erstmal egal. Dieser Fakt, dass ich dadurch mein Leben bestreiten kann, der macht mir schon so viel Spaß, dass mir das Künstlerische, das Kreieren, das, worüber wir eben gesprochen haben, nicht so wahnsinnig abgeht. Ich glaube, es gibt andere Leute auch in unserem Bekanntenkreis oder überhaupt, die sagen, ich halte es nicht aus, Musik von anderen Leuten zu machen. Ich kann nur meine eigene Musik machen. Oder, das gibt's auch. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich würde sogar sagen, wenn ich glücklicherweise einen vollen Kalender habe mit meinem Sideman-Business, dass es mir dann manchmal, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, wichtiger ist, mit meiner Partnerin und mit dem Hund in Urlaub zu fahren, als dann die eigene Mucke zu schreiben. Also es gibt andere Themen, andere Bereiche im Leben, die mir dann mir persönlich wichtiger sind,
da kommen wir noch
als
hin, ne? So
eigene Mucke zu schreiben.
Genau.
Deswegen, wenn ich jetzt beantworten müsste, warum mache ich Musik?
Ja.
Warum bin ich Musiker geworden? Was ist meine Berufung? Dann kann ich, glaube ich, sagen, mir macht das so viel Spaß, einfach Musik zu machen.
Ja.
Wenn sie denn so stattfindet, dass die ganzen Umstände stimmen, also mit Menschen und dass es Musik ist, die handmade ist, wo man die Ohren aufhat, wo man aufeinander hört, wo man miteinander musiziert und nicht gegeneinander.
Das Interaktive.
So, dieses Interaktive. Wenn das stattfindet, bin ich in vielen Fällen schon so glücklich.
Ja.
Und dann habe ich mir das auch, muss ich auch sagen, das ist schon auch ein aktiver Entscheid gewesen. Obwohl ich Jazz studiert habe, bin ich nicht in diesen konzertanten Modern Jazz Weg eingestiegen. Das hatte ich relativ früh für mich auch bemerkt, dass dann natürlich die Konzerte in den meisten Fällen kleiner sind, in vielen Fällen finanziell nicht so aufgestellt sind und dass auch dieser Austausch zwischen Publikum und Bühne eben etwas, ich sage jetzt mal, intellektuelleren, kopflastigeren Musikbereichen. Da gehört eben die Art von Jazz dazu, die ich dann auch gerne machen würde.
Ja.
Dass da so wen, also ich, das soll überhaupt nicht kategorisierend sein, aber wenn man Musik macht mit Text und wenn sie ein bisschen populärer ist, in Form auch von mehr Leute sind da, es passiert mehr, Pop- und Rockmusik haben auch sowas etwas Eingängigeres und dann kommt sehr viel Interaktion mit dem Publikum auf. Das macht mir Spaß, wenn ich mit Leuten gemeinsam einen geilen Abend habe. Das geht mit Jazz auch, aber in vielen Fällen genieße ich das, dass wir das so auf dem Level tun dürfen, wie wir das tun. Und dann geht man irgendwie runter und denkt, boah, das war ein geiler Gig. Der hat mir Spaß gemacht. Ich hatte Bock, meine Instrumente zu spielen. Ich hatte Bock, mit den Leuten auf der Bühne zu stehen und danach dieses ganze Drumherum zu reisen, Leute kennenzulernen, neue Situationen zu haben, neue Bühnen, neue Städte. Und das Ganze mittlerweile ja tatsächlich so fast ein bisschen mehr als europaweit. Das ist geil. Das finde ich nach wie vor attraktiv. Und das war damals der Grund, warum ich angefangen habe. Und das ist immer noch da.
Das geht mir aber auch so. Also ich brauche das auch so ein bisschen, also ich liebe das auch, wenn ich heute irgendwo, ne, wie letzte Woche in Thale bin und dann am nächsten Tag oder vorher, einen Tag vorher am Bodensee aufwache, im Tourbus oder so, und dann mache ich die Tür auf und dann sehe ich wieder einen anderen Ort und mich inspirieren einfach auch neue Orte. Das würde mir sehr fehlen. Ich mag einfach diese Tatsache, dass man jeden Tag woanders ist. Das mag ich manchmal total gern. Das kann ich nicht mein ganzes Leben lang machen. Jeden Tag. Ne? Ich bin auch mal froh, wenn ich dann Tage habe, wo ich dann wirklich zu Hause bin und auch mal wieder zu mir kommen kann.
Das ist eine gute Balance.
Und dann gibt es ja noch, was wir auch noch auf unsere Liste so ein bisschen geschrieben haben, die Tatsache, dass man sich ja in der Musik auch weiterentwickeln will. Ne? Wie ist das da bei dir so?
Ja, da gibt es so ein bisschen ein Thema, das Üben, das Weitermachen und so, das fällt mir manchmal ein bisschen schwer im Alltag, so zumindest kontinuierlich das zu tun. Mhm. Auf der anderen Seite, also wenn ich das mache, wenn ich da mal wirklich mir Zeit für nehme und wieder neuen Input suche in Form von Tonalitäten, Licks, ist es in meinem Fall immer häufig sowas. Mhm. Oder wenn ich an meinen vielen Instrumenten, die ich nicht so hundertprozentig beherrsche, also Saxophon und so, da fühle ich mich sehr wohl, aber so Gitarre und Bass sind dann, da gibt es glaube ich noch viele Baustellen technischer Art und so weiter. Mhm. Da gibt es dann eher solche Übungen, die man machen kann irgendwie. Da merkt man relativ schnell, dass man da besser wird, wenn man da anfängt.
Das ist also du bist auch live dann gefordert, weil du so viele Instrumente spielst und hast immer genug Plattform, um dich zu entwickeln im Moment.
Ja, also ich meine, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwo stehe und denke, das hätte ich jetzt mal besser üben müssen. So, das weiß ich mittlerweile schon richtig einzuschätzen, wie ich mich vorbereite. Ja. Aber wenn ich Zeit zum Üben habe oder wenn ich mir die Zeit nehme, dann merke ich schon auch, dass es was bringt, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Aber die andere Art der Weiterentwicklung ist natürlich auch ein bisschen der Geschmack und die Erfahrung, die man über die Jahre gesammelt hat. Mhm. Wenn ich das mir anhöre, wie ich dann vor 10, 15 Jahren geklungen habe oder gespielt habe, merkt man schon, da ist was passiert. Da sind Dinge passiert. Woran das jetzt lag, dass das jetzt so passiert ist, ist manchmal schwer in Worte zu fassen, oder?
Das ist ja auch die Frage, ich meine, du bewegst dich dann eher im populären Musikgenre. Wenn du jetzt sagen würdest, du würdest gerne noch viel besser irgendwie Mixed Meter und Cold Rain Changes können, dann müsstest du dich dann schon in einem anderen Musikspektrum bewegen.
Ja, genau, das tue ich nicht. Und das fällt natürlich so ein bisschen hinten runter. Also deswegen spiele ich ja diese Art von Musik auch sehr selten und konzertant eigentlich fast gar nicht aktuell. So, das muss man schon sagen. Das findet ja jeder so seine eigene Nische, wo er sich so bewegt irgendwie. Ja. Aber das ist zumindest nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich bin von mir abgeturnt, weil ich mich nicht weiterentwickle. Das juckt mich nicht.
Weil das ist ja auch wichtig, ne? Finde ich zum Beispiel. Du könntest jetzt natürlich die beste in der Band spielen, die total interaktiv, viele nette Leute und jeden Tag in einer anderen Stadt, aber die Musik unterfordert dich total.
Ja.
Das wäre ja auf Dauer dann auch ein bisschen
Oder selbst wenn die Musik gar nicht so unterfordernd ist, sondern irgendwie relativ spannend und vielseitig ist, habe ich auch gestern noch gesessen mit dem Thomas Höhl, haben wir über dieses Thema gesprochen, glaube ich. Dieses Ding, immer wieder das Gleiche zu spielen. Ne? Wenn man jetzt viel, ich habe jetzt mit Bab und Gregor, diesen Sommer waren es irgendwie, weiß nicht, 50 Konzerte oder so. Und das ist ja schon in vielen Fällen, man spielt die gleiche Setliste, man spielt die gleichen Titel im gleichen Tempo, mit gleicher Energie, mit vielen gleichen Noten. Und dann gibt es halt in meinem Fall dann am Abend so 2 bis 5 Solo-Parts. Und selbst da ist zumindest mal so der Energiebogen anhand des Songs mehr oder weniger schon mal in Stein gemeißelt. Ja. Was da jetzt genau tonal stattfindet, kann man sich dann, da hat man so bestimmte Freiheiten, aber es ist jetzt nicht eine komplette Improvisationsspielwiese für die ganze Band.
Genau.
Wenn man das nur macht und nichts anderes macht, wird auch das natürlich irgendwann langweilig. Und das so täglich grüßt das Murmeltier. Deswegen gilt es ja, was jetzt hier auf unserer Liste auch danach steht, noch auch andere Dinge zu tun. Das ist zumindest meine Philosophie, andere Dinge, andere Musiken, aber auch andere Dinge im Leben zu tun, um da einen Ausgleich zu finden.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt steht hier auf der Liste, das nächste ist eigentlich ziemlich ein trockenes Gegenbeispiel, nämlich Finanzen und Existenzsicherung.
Ja. Wir hatten ja mal eine Folge, wo wir uns unterhalten haben über das Thema, wie wird man als Musiker Millionär? War eigentlich so ein bisschen als Witz
reich.
Gemeint.
Ja, genau.
Oder reich als Musiker. Ja. Und da haben wir auch irgendwie keine richtige Antwort gefunden. Ne? Viele haben, glaube ich, auf eine Antwort gewartet, aber wir haben das nicht.
Das sind wir aber auch die Falschen, um diese Antwort
sagen,
zu geben.
Vielleicht beschäftigt man sich mit anderen Menschen, die mit der Musik wesentlich mehr Erfolg hatten. Aber wir haben ja, das sind wir ja gerade beim Thema, wir haben ja jetzt auch nicht Nicht-Erfolg. Wir versuchen ja, die richtige Mischung zu finden. Und die liegt ja auch nicht immer darin, reich zu werden. Ne? Also glücklich werden heißt ja nicht immer gleich Millionär zu sein.
Das ist die Frage. Das ist, glaube ich, eine total individuelle Frage.
Total. Aber
es gibt Leute, die sind happy mit sehr wenig Geld.
Ja.
Und denen macht das überhaupt nichts aus.
Ja, genau.
Und andere brauchen einen Standard oder brauchen auch ein eigenes Haus oder drei Autos oder Urlaub jede Woche, jedes Jahr in den Malediven oder wie auch immer, die Geld kosten und dann noch einen tollen Skiurlaub, um happy zu sein. Das ist total individuell.
Also erstens der Lebensstandard und dann auch vielleicht Ziele. Ne? Vielleicht hat man dann doch das Ziel, irgendwann mal ein Maserati zu fahren. Oder vielleicht hat man das Ziel, einfach eine Ferienwohnung
Was ist denn dein Ziel? Oder wie gehst du damit um? Wie viel Kohle brauchst du, dass du sagst, ich bin happy jetzt zum Leben und fürs Alter?
So? Also mir ist am allerwichtigsten Freiheit. Und zwar Freiheit in den also ne, was den Tag betrifft, also in diesem Mikrokosmos und aber auch in diesem Makrokosmos, dass ich frei entscheiden kann, wo ich hingehen will. Und dazu gehört einfach auch zu sagen, ich will jetzt nicht jeden Pfennig umdrehen und möchte auch in der Lage sein, jeden Tag irgendwie essen zu gehen und mal einen Kaffee zu trinken. Also das sind so Standards, die find ich so, ja, da möchte ich jetzt nicht so Angst haben, dass ich mir das nicht leisten kann. Also das sollte schon irgendwie drin sein, finde ich. Ich habe eigentlich ziemlich bodenständige Ziele. Ich habe jetzt kein Ziel, jetzt irgendwie in Porsche zu fahren oder so. Das hat mich nie interessiert. Ich hatte auch nie Ziele, die jetzt so in meinem Leben standen, wo ich dachte, okay, darauf arbeitest du jetzt hin, das musst du unbedingt erreichen. Für mich war es immer wichtig, dass ich Musik machen kann. Also mein Ziel war es eigentlich immer, von der Musik zu leben, das kann ich sagen. Das hatte ich schon früh, als ich noch in meinem Beruf gearbeitet habe. Da habe ich mir immer gewünscht, ich möchte gern irgendwie von Musik machen leben. Und eigentlich hätte ich auch gern gehabt, dass ich von meiner eigenen Musik leben kann. Das habe ich insofern nicht geschafft, aber es ist auch nicht schlimm. Ich habe es geschafft, einfach morgens aufzustehen und zu wissen, ich kann mir meinen Tag frei gestalten. Und am Wochenende habe ich zwei Konzerte und das geht jetzt so durchs Jahr durch. Und ich kann brauche mir keine Sorgen machen. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Aber natürlich konnte ich mir auch vorstellen, und daran arbeitet man halt in diesem Makro-Denken dann eher auf Dauer irgendwann schon mal, mir vielleicht auch mal ein besseres Auto leisten zu können oder eine neue Kiste oder mal einen richtig guten Bus, ne, so wie du, wie dein Wohnbus oder irgendwie so ein Wagen, wo man sagen kann, da hat man mal ein bisschen auch was für einen Urlaub oder so, keine Ahnung. Also so relativ bodenständige Ziele eigentlich, ne? Ich meine, wobei ein Auto
so
ist
ja schon, ist der nicht.
So bodenständig ist es nicht, aber ich meine, fast jeder Mensch, wenn ich so mal mich umgucke, jeder Mensch hat einen Neuwagen, wo ich mir dann denke, so, wie geht denn das eigentlich?
Ja, oder geleased oder wie auch immer, ne?
Ja, wahrscheinlich ist es dann geleased. Ich bin da, aber da bin ich so, in der Richtung bin ich total, mich hat das noch nie so interessiert. Aber ich habe auch noch nie so richtig geforscht, was man machen kann. Ne? Wahrscheinlich müsste ich mich mal über leasen mal checken. Ich habe immer, mein Weg war es immer, einen Gebrauchtwagen zu kaufen, dann ist er abbezahlt, dann ist es weg.
Ist
ich hatte
cool,
nie
ja,
Bock gehabt, Schulden zu haben.
Ja.
Ne? Das ist zum Beispiel ein Punkt, ich hatte immer ein bisschen Schiss, mich abhängig zu machen von irgendwas. Also zum Beispiel von Schulden oder irgendwas, was mich dann bindet. Deswegen habe ich immer gleich alles
genauso.
Abgehakt.
Aber das haben ja, glaube ich, viele. Ich hatte auch mal eine Zeit lang einen kleinen Kredit aufgenommen. Ich glaube, weil ein Auto kaputt war, ich muss mir ein neues kaufen. Irgendwie sowas war da mal. Und dann ist schon lange her. Und das hat mich immer dauerhaft mental, hatte ich so ein im Nacken. Oh Mann, ja, ist doch dieser Scheißkredit noch. Habe ich keinen Bock drauf. Und den habe ich relativ bald, bin ich den glücklicherweise losgeworden. Und da ging es mir dann auch schon deutlich besser, als er nicht mehr. Das ist auch eine Mentalitätsfrage. Andere Leute sehen das anders. Oder auch vielleicht andere Nationen gehen da anders mit um. Ja. Oder Generationen, wie auch immer.
Es gibt Menschen, die sind permanent im Roten, ne?
Ja, und die haben auch keinen Stress mit.
Nee, die können damit umgehen. Ich war auch lang, ich war in meiner Studiumzeit eigentlich nur im Minus. Tausende Euro im Minus. Ja. Und hab so von Monat zu Monat gelebt und irgendwie versucht, Geld zu verdienen. Ne? Also es war auch eine krasse Zeit, aber es war anstrengend, muss ich sagen.
Also mir geht's ähnlich wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Mir ist ein gewisser Standard, ein gewisses Geld auf dem Konto bringt eine Ruhe rein. Das finde ich, das genau. Ist schon so. Ja. Das muss jetzt aber in meinem Fall nicht so sein, dass ich da irgendwie Hunderttausende von Euro liegen habe und dann, oder geschweige denn solche Investitionen tätigen kann. Sondern einfach so, dass man so das, wie du sagst, das Gefühl hat, ich muss jetzt nicht jede Woche auf das Konto gucken und muss jetzt nicht jeden Euro umdrehen und nee, jetzt gehe ich mal keinen Kaffee trinken oder nicht nochmal essen gehen oder
ja, genau.
Dass es einfach so relaxed läuft und ein paar Schuhe geht wieder. Mhm. Und das andere ist natürlich, das frage ich mich schon auch sehr, auch mit zunehmendem Alter, das weiß nicht, das glaube ich Leuten, die, oder ich sag mal so, bei mir war es so mit 20, 30, Mitte 30 war das so, ey, let's make music, Vollgas, da habe ich sehr, sehr wenig an später gedacht. Mhm. Und dann habe ich mir zum Beispiel auch ein Wohnmobil gekauft, was Kohle genau. gekostet hat. Ne? Irgendwie ja. ist definitiv ein Luxusgegenstand,
ja.
Den ich aber auch nutze. Zu anderen Themen, zu denen wir nachher kommen, da gehört das nämlich für mich dazu, nämlich dieses
der Ausgleich,
ja. Mentale, das ist der Ausgleich, genau. Mhm. Gleichzeitig denke ich mir dann, ja gut, aber andere, auch Kollegen, die vielleicht genauso aufgestellt sind wie ich, die haben sich sowas nicht gegönnt
ja.
und haben dafür jetzt schon eine Eigentumswohnung, die ich nicht habe.
Ja genau, zum man Beispiel, muss irgendwo so altersmäßig, sich auch entscheiden dann. Ne?
Wie weit plant man das
was
schon?
Was ist einem wichtig?
Genau.
Ja.
Und auch da müssen wir dann in 20 Jahren nochmal quatschen. Wie sieht das dann aus? Wie viel hat man dann zurückgelegt? Grundsätzlich würde ich von meiner Seite aus sagen, ich, solange ich ein bisschen Kohle zurücklegen kann, dauerhaft habe ich so ein gutes Gefühl dabei. Hm. Ich verprasse nicht alles, sondern ich lege was zurück für später, in welcher Form auch immer. Ob das jetzt irgendwie Aktien, ETF oder alte Instrumente oder irgendein Fonds oder whatever ist oder eben auch in die KSK einzahlen.
Das ist eigentlich nicht so schwer. Ne? Also wenn man, ich habe das auch lange... Das Problem ist immer, dass man als Mensch gerne mal in diese Falle rutscht, dass man sagt, man muss auf einen Schlag viel Geld verdienen, damit man glücklich ist. Das ist so eine komische Denke, die oft eh nicht eintritt. Ne? Aber was du immer machen kannst, egal wie viel du verdienst, du kannst immer einen gewissen Prozentsatz jeden Monat weglegen. Und ich glaube, das vergessen viele. Und ich habe irgendwann angefangen, einfach einen Dauerauftrag zu machen und zu sagen, 150 Euro gehen jeden Monat auf ein Sparkonto. Und über die Jahre sammelt sich da Geld an, auch wenn man jetzt kein Rieseneinkommen hat. Ne?
Ja, aber ich glaube, es gibt tatsächlich, also ich sehe es auch so wie du, aber ich glaube auch, es gibt tatsächlich Leute, du hast es eben gesagt, am Anfang deines Studiums war bei mir genauso.
Mhm.
Da war ich auch tendenziell immer knapp
ja.
und immer, oh Mann, wie soll das weitergehen? Und da komme ich so ein Gig für 400 Euro rein, geil, und dann komme ich so gerade über die Runden. Mhm. Das habe ich jahrelang gehabt, also wirklich auch bis,
ja, ich auch
bis Anfang 30 war das immer so gefühlt, oh, ja. wow. Und glücklicherweise ist es dann irgendwann, hat sich so entwickelt. Das bringt eine Ruhe rein. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die das eben nicht haben, denen das wirklich schwerfällt, 150 Euro wegzulegen.
Total. Da muss man dann halt weniger weglegen. Ne? Vielleicht reichen auch nur 20, aber dann hat man trotzdem ein bisschen ein Polster. Ne?
Ja, oder halt, das ist dann eben so die nächste Frage, wenn einem das dauerhaft, das finanziell existenzielle dauerhaft so im Nacken liegt, dass es einen unglücklich macht, dann muss man sich vielleicht auch nicht zu schade sein, zu sagen, hey, okay, jetzt gucke ich mal in den Kalender, wie viel Zeit habe ich denn? Ist jetzt absehbar, dass in den nächsten Monaten oder Wochen irgendwie über meine Musik so viel Kohle reinkommt, dass ich mich besser fühle?
Yeah.
Oder ist es nicht auch dann einfach vollkommen legitim zu sagen, ich mache einen Nebenjob, der nicht mit Musik zu tun hat? Oder halt in meinem Fall, dann unterrichte ich halt wieder.
Ja, genau.
Oder mache Dinge, die, wo halt Geld generiert wird.
Mhm.
Weil das kann ich von mir wirklich sagen, wenn das mit der Musik irgendwie nicht laufen würde, und ich permanent da gestresst bin wegen der Kohle, dann würde ich dafür sorgen, dass ich Kohle verdiene auf andere Art und Weise. Da würde ich mir echt keinen Zacken aus der Krone brechen, sondern ja. da ist es mir dann lieber, irgendeinen Job zu machen, anstatt immer irgendwie da diesen Stress zu haben, dass das mit dem Geld irgendwie nicht funktioniert.
Ja, man hat dann so das Gefühl, man rennt dem Leben hinterher. Ne?
Ja.
Man ist irgendwie an so einem Seil angebunden und hechtet dann so hinter. Also ich will immer dem Leben, also das ist so ein bisschen mein Mindset, so ich möchte dem Leben immer so einen Schritt voraus sein. Und dann auch nicht das Gefühl haben, es schleift mich hinterher. So, ne?
Ja, genau.
Das war nämlich jahrelang so. Ich habe da auch so ein kleines Trauma, glaube ich, aus meiner Studienzeit. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich komme ein bisschen zu spät und ich renne dem Leben hinterher und schaffe es gerade so. So, weißt du? Mhm. Vom Gefühl. Und das ist jetzt seit musikmäßig mehr ging bei mir. Das war aber auch erst, als ich knapp 30 war. Erst dann hat sich das bei mir eingestellt, dass ich relativ sicher wusste, okay, ich komme durchs Jahr durch und ich kann ein bisschen haushalten. So, ne? Wenn man jetzt schon von Finanzen und Existenz redet, ne? Und auch davon, wie lege ich mein Geld zurück oder kann ich ein Studio mieten, schaffe ich das, wie rechne ich aus, was ich mir überhaupt leisten kann, so das Ganze. Das habe ich irgendwann mal wirklich durchgerechnet.
Ja, ich auch.
Das habe einfach mal wirklich mich hingesetzt mit einem Zettel und mal geguckt, was habe ich eigentlich für Ausgaben im Monat, wo stehe ich
überhaupt? Also wenn man eine Sache raten kann, mir machen diese Dinge auch keinen Spaß, ne? So auf irgendwelchen CSVs oder Excel-Tabellen mir das alles anzugucken. Aber es ist ja tatsächlich super hilfreich, einfach mal einmal sich hinzusetzen. Das dauert vielleicht einen halben Tag oder so.
Ja, eine Bestandsaufnahme.
Oder vielleicht nimmt man auch jemanden dazu, der das kann, irgendwie einen Finanzberater, und sagt, guck mal hier, das ist mein Jahreskontoauszug, so und so sieht's aus, wie hoch sind denn eigentlich meine Ausgaben? Ja. Kann ich das irgendwo canceln? Kann ich da mal irgendwie die Amazon Prime-Geschichte canceln und die Netflix-Geschichte und vielleicht gibt's einen billigeren Handyvertrag und dann hast du, zack, hast du 2000 Euro gespart im Jahr, so ungefähr. Also ne, solche Sachen einfach mal gucken. Ja.
Bevor man das Gefühl hat, man bewegt sich in so einem Nebel.
Richtig. Und
ist komplett komplette Kontrollverlust, weil so viele Abos laufen. Vielleicht kann man noch ein paar kündigen und so.
Und halt auch das große Problem, was wir natürlich alle haben, alle Freelancer, ist natürlich immer diese Steuerthematik, dass man irgendwie so denkt, ach geil, jetzt bin ich durchs Jahr gekommen und also ich wäre irgendwie cool, hat nichts zurückgelegt und dann kommt zwei Jahre später die Steuer und dann sind es irgendwie 6.000 Euro Nachzahlen. Das ist natürlich extrem bitter, das kennen wir alle. Aber da muss man auch einfach wirklich sagen, dann liegt es auch an einem selbst, wenn man nichts zurückgelegt hat.
Ja.
Wenn man die Kohle nicht wirklich zurückgelegt hat, dann passieren diese Dinge. Absolut. Und dann stehst du doof da. Und wenn dann noch irgendwelche Corona-Geschichten das war ja einer der Gründe, warum es immer noch für viele aktuell schwierig ist, weil genau jetzt dieser Punkt ist, dass da alles zusammenkommt. Insofern gebe ich dir vollkommen recht, Kohle zurücklegen ist the shit. Muss man einfach machen.
Ja, und wenn man nicht so viel Kohle verdient, dann muss man natürlich weniger zurücklegen, das ist klar. Aber ich glaube, es geht eher um so einen Prozentsatz, ne? Dass man sich mal errechnet, was kann ich denn im Monat weglegen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Gibt immer ein gutes Gefühl, so ein bisschen was wegzulegen.
Wir haben was hier stehen, ich würde eins gerne überspringen.
Klingt spießig, aber ist so.
Das würde ich gerne überspringen, weil es ein bisschen für später vielleicht, weil es ein bisschen tricky ist, wenn wir die anderen noch nicht haben.
Ja.
Aber nächster Überbegriff haben wir Soziales und Zwischenmenschliches. Also die Frage, was machen Freundschaften, menschliche Kontakte im Alltag aus? Braucht man sie nicht? Ist man ohne happy oder wie ist so der Anteil? Grillabende und Kinoabende mit Freunden oder Sport machen oder whatever so?
Ja, ich muss schon sagen, ich bin da. Also bei mir gibt es zwei Welten. Ne? Also es gibt einmal, wenn wir auf Tour sind, das ist ja wie so ein Familienausflug bei uns. Ja. Ist ja wie Klassenausflug.
Ja.
Wir setzen uns in den Tourbus und dann unterhalten wir uns. Wir haben einfach einen Riesenspaß.
Ja.
Natürlich liefern wir auch ab. Wir gehen zum Soundcheck, müssen eine ernsthafte Probe machen, müssen gucken, was beim letzten Mal vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Wir haben natürlich auch unsere, ich nenne es mal, professionelle Agenda oder sowas. Ne?
Mhm.
Da wissen wir aber, was wir zu tun haben. Aber wir haben auch ein gutes soziales Gefühl. Jetzt bei Gregor haben wir das große Glück, dass wir uns alle gut verstehen und dass wir zusammen eine gute Zeit haben können. Ne? Es gibt natürlich auch andere Bands, vielleicht kennst du vielleicht auch, dass man sich erstmal so ein bisschen, bist du der Neue oder man ist erstmal nicht so in dem Ding drin. Die anderen machen ihre Insider-Witze und du musst erstmal gucken, so, ja, okay, komme ich jetzt nicht ganz mit, aber ist halt so, ne? Muss man sich erstmal reinfinden. Das ist vielleicht nicht so entspannend dann, wie das, was wir in unserem gewohnten Umfeld haben. Und das ist die eine Welt, so auf Tour zu sein. Und die andere Welt ist, wenn ich zu Hause bin, sitze ich eigentlich fast den ganzen Tag allein in meinem Keller. Da habe ich halt überhaupt keine sozialen Connections mehr. Und ich merke manchmal, wenn ich das zu lange mache, wenn ich 3 oder 4 Tage lang in diesem Keller sitze und nur mache, und dann merke ich so, da kommt so eine kleine Wolke über meinem Kopf. So, ne?
Ja.
Da geht es mir einfach nicht gut. Und dann merke ich, okay, ich muss irgendwie das schaffen, dass ich wenigstens mittags mal rausgehe. Auch wenn ich nur irgendwie in einem Kaffee mit jemandem mal quatsche oder wenn ich beim Essen, wie heute Mittag, irgendwie mal mit jemandem an der Theke stehe und mit dem Verkäufer rede oder so. Keine Ahnung, so ganz einfache Sachen, die werten das Leben dann auch manchmal so auf, ne? Anstatt wirklich die ganze Zeit mit seinem eigenen Universum beschäftigt zu sein.
Aber das ist ja auch total normal.
Das ist normal, aber es ist eine Herausforderung. Für mich ist es oft so, ich vergrabe mich dann in meinem Keller und merke dann so, krass, ich habe jetzt seit ungefähr 2 Tagen mit niemandem geredet. Also klar komme ich heim zu meiner Frau und wir quatschen dann und haben dann auch irgendwie einen schönen Abend und unterhalten uns auch dann da natürlich. Aber so der Rest des Tages ist so MV und seine Welt. So, ne?
Ja, so also ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht so gut drin, so den Arsch hochkriegen und dann Leute anrufen, hey, sollen wir mal Kaffee trinken gehen oder hast du Bock schwimmen zu gehen oder sollen wir mit den Hunden rausgehen oder wie auch immer. Das mit den Hunden ist so ein Thema. Ich habe einen Hund und das ist so notwendig. Mhm. Man muss das tun.
Ja.
Aber da gibt es dann auch echt so von Hundehalter zu Hundehalter gibt es echt so große Unterschiede. Das ist auch manchmal nicht so geil, nicht unbedingt die Menschen, mit denen man dann so. Aber das ist zumindest eine, da komme ich halt schon mal raus. So, ne? Das ist sowieso der Fall. Aber ich merke schon auch, ich meine, wir treffen uns ja immer mal wieder auch mit unseren Partnerinnen oder auch andere Kollegen, dass man einfach mal sagt, hey, wir gehen was essen zusammen oder wir gehen Sport machen zusammen oder whatever. Das sind schon Dinge, die sind mir jetzt in den Jahren wichtiger geworden.
Auf jeden Fall, ja.
Viel, viel wichtiger, als es früher der Fall war.
Ja.
Das ist definitiv so, finde ich. Irgendwie. Ja. Und ich würde auch jetzt, obwohl ich sehr viel Zeit nach wie vor am Rechner verbringe und auch online und auch Filme gucken und so, aber das würde ich jetzt für jede Art von menschlicher Konnecke stehen und liegen lassen. Es sei denn, man... Also bei mir ist immer so, ein Tag, nachdem man wahnsinnig viel unterwegs war, ist saugeil, zu Hause sein, Schnauze halten,
total.
Füße hoch,
ja.
Netflixen, Rechnung schreiben, so Zeugs, okay. Ja. Aber dann, wie du sagst, zweiter, dritter Tag, merke ich dann auch, ist dann auch schon mal geil, wenn man mal wieder Leute trifft.
Ja, wir hatten ja oft so einen schönen Rhythmus, ne? Da waren wir mit Gregor am Wochenende auf Tour und unter der Woche tut es mir auch nicht weh, wenn ich dann meine
Tage.
Ruhe habe. Ja. So, ne? Das ist easy, ne? Aber wenn es dann längere Pausen sind und längere Strecken, das ist für mich, merke ich dann schon so, da muss ich erstmal wieder lernen.
Ja, das so, ist schön, ne?
dass ich mal wo anrufe oder dass ich selbst mal irgendwie auch mal was anderes mache als in meinem Studio.
Ich habe irgendwann mal mit Dominik telefoniert, Dominik Krämer, Bassist, der ja auch schon mal bei uns hier war, mit Mario zusammen. Ich war jetzt ein paar Jahre her, da waren wir gerade zurück aus Südafrika und bei mir war häufig so, dass nach Südafrika, Sing Mein Song Zeit, da sind wir so Anfang März zurück. Mhm. Und der März war immer bei mir so ein leerer Monat, wo irgendwie nicht viel ging, meistens. Und dann ging es irgendwann so Mitte, Ende April wieder los mit irgendwelchen Sommervorbereitungen.
Mhm.
Und irgendwann habe ich mal beim Dominik angerufen, hey, wie geht's dir und was machst du oder irgendwas, was wir besprechen. Und er sagt, ja, ich sitze seit 4 Wochen, bin am Üben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch gut spielen kann oder nicht. So vollkommen so Tunnelblick-mäßig irgendwie.
Ja, weil man auch nicht resoniert dann mit seiner Außenwelt, so, man ist so in seinem Universum und es kann ganz schön...
Und dann noch in der großen Stadt, alleine in der Wohnung so ungefähr, ne? Also, dieses Thema haben wir ja beide, glaube ich, ziemlich gut abgehakt. Man braucht das auf jeden Fall, Partnerin, aber auch Freunde oder überhaupt Kontakte mit anderen. Das finde ich zunehmend wichtiger als üben.
So. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch, du kannst, Musik ist ja schon eigentlich ein interaktiver Beruf.
Ja.
Man könnte aber natürlich nicht, wenn man jetzt im Keller sitzt und Videos macht und Gitarrenaufnahmen macht, wobei mir das unfassbar viel Spaß macht, so, ne? Aber man könnte ja dann auch sagen, vielleicht hat man ein Bandprojekt, mit dem man unter der Woche auch mal Sachen aufnimmt oder probt, dann hat man ja auch wieder ein bisschen Connection. Man kann das ja natürlich auch verbinden. Natürlich muss man da auch wieder in die Gänge kommen und irgendwo anrufen und was planen, ne?
Ja.
Da muss man sich dann einfach in den Arsch treten und das machen. So. Aber möglich ist es natürlich.
Nächstes Thema.
Freiheit.
Freiheit, Reisen und Erlebnisse.
Erlebnisse.
Schön formuliert.
In den Erlebnispark, wie heute hier im Karlstern.
Ja, zum Beispiel. Oder was wir eben schon hatten, überhaupt. Also damit ist ja wahrscheinlich, wir meinen damit eben nicht musikalische Dinge, sondern Urlaub machen und so weiter und so fort.
Genau.
Ich kenne Leute, die machen gar keinen Urlaub. Ne?
Ja. Ich hatte vor kurzem mit Pia, also nur um das, das fällt mir gerade ein, wir hatten so ein Wochenende gemacht, wo wir in die Pfalz hier gefahren sind und ein bisschen Urlaub gemacht haben. Und da habe ich mal so gesagt, okay, ich schalte einfach mal komplett ab. Ich lasse auch mal irgendwie meinen mein Handy möglichst aus und mache auch jetzt mal keinen Videoschnitt, und ne, weil das ist ja auch immer, ich lasse das alles mal weg und wir machen nur mal Urlaub. Und dann haben wir dann so, sind wir durch den Wald gelaufen und dann habe ich so Holzstücke rumgekickt, so trockene Holzstücke, so von Ästen.
Restholz.
So Restholz, so wie so Strand, wie heißt das, Treibholz?
Altholz, Treibholz.
Nur im Wald.
Ja, Driftwood.
So, Driftwood. Und dann habe ich dann beim Wegkicken gehört, dass sie so total geil klingen.
Pentatonische Holz.
So ungefähr. Ja, ja, genau, pentatonische Holzklang-Phänomene. Und dann habe ich mit der Pia angefangen im Wald und dann haben wir diese Stöcke eingesammelt und dann gesagt, da machen wir ein Mobile aus diesem Ding. Und dann haben wir ein paar Stunden später bei uns im Garten gesessen.
Halt, ein Ganztonmobile.
Nee, das ist eher so ein chromatisches Zwölftonmusikmobile.
Naja.
Und dann haben wir dann angefangen mit Angelschnur und mit Bohrmaschine und Knoten und so, haben wir im Garten gesessen und dieses Mobile gebaut, so bastelstundemäßig.
Ja.
Und dann habe ich plötzlich gedacht, so geil, das ist mal total cool, was komplett anderes.
Ja.
Einfach mal so eine Bastelstunde machen. Und danach haben wir das Ding zusammengebaut und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass es im Wind so schön rumdengelt.
Harmonisch Holz.
Es hat nichts, gar keinen, aber es hängt jetzt halt rum und sieht lustig aus.
Dinge tun, die man sonst nicht tut, ganz andere Sachen machen.
Ja, einfach mal was, das kann ich echt empfehlen, wenn man wirklich mal sagt, okay, wir machen heute mal was komplett anderes. Sowas, was ich nie machen würde.
Ja, und da, das mache ich nämlich auch, solche Dinge.
Ja.
Sehr gerne. Ich zum nörde Beispiel. Mich da auch rein in so Dinge.
Zum Solarpaneele zusammenschrauben.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ja. Ja. Hab ich so Solar aufs Dach gebaut. Fand ich auch geil. An meinem Camper rumschrauben finde ich auch geil.
Ja.
Ich habe mir ein geiles Stand-Up-Pedalboard gekauft. Ein hartes. Nicht zum Aufblasen, sondern so ein geiles, richtiges. Großes. Wo man dann, wenn man da sich damit beschäftigt und dann macht man das auf die Karre und fährt an den See und Köter drauf und Gas, dann selbst, da höre ich dann auch ein bisschen Musik dabei, aber das ist so einfach komplett andere Welt.
Beach Boys,
ja?
Zum Beispiel.
Ja. Kopf freikriegen.
Das ist geil.
Oder mit dem Fahrrad im Wald rumgucken, solche Dinge.
Ja.
Das finde ich geil, finde ich auch wirklich cool. Das wäre im Studium zum Beispiel bei mir, war das so no chance. Ne?
Ja.
Da habe ich mich so 24/7 mit
Scales
zugeballert und mit Musik zugeballert und diese Gelassenheit, so normale Dinge zu tun, die einfach einen Ausgleich liefern.
Ja.
Schätze ich sehr, definitiv. Und überhaupt auch das.
Hm.
Ich habe jetzt noch eine, jetzt weil wir gerade sagten am Anfang dieser heutigen Staffel, dass so unser Sommer so rum ist.
Mhm.
Ich muss sagen, ich hatte einen ziemlich erfüllten Konzertsommer. Das war eigentlich alles total abwechslungsreich.
Ja.
Von Sonne bis Regen, von sehr klein bis riesengroß, Wacken vor 60.000, 70.000 Leuten gespielt und so. Und dann denke ich mir, alter Vater, ich habe dieses Jahr in Wacken gespielt und ich habe dieses Jahr hier und da und whatever gespielt und Kunstrasen in Bonn, 9000 Menschen und irgendwie alles wahnsinnig fett und groß und auch alles so auf einem Level mit Nightliner und geilem In-Ear-Sound und tolle Mitmusiker und dann kommst du nach Hause und freust dich auf dein Paddleboard. So, sag mal, was für ein abgewichster Idiot bin ich eigentlich.
Kann ich gut verstehen.
Ja, nee, aber so, ich freue mich jetzt schon seit 2 Wochen so sehr auf den Urlaub, der jetzt kommt. Wo man, ich habe mir jetzt einen Monat freigehalten, habe auch tatsächlich 2, 3 Sachen nicht angenommen. Also jetzt so Dinge, wo jetzt nicht so mein Herz dran hängt, damit ich da frei habe. Weil im Winter geht es ja für uns schon wieder los mit der Unplugged-Tour.
Aber das ist natürlich geil, wenn du von der Sommertour kommst und du weißt, jetzt hast du auf jeden Fall auch ein bisschen Kohle verdient, du bist jetzt erstmal safe und jetzt machst du auch wirklich verdienten Urlaub und danach geht es wieder weiter. Ich meine, besser kann es nicht sein.
Nee, genau. Das ist total cool. Weiß ich auch ganz genau, das sehr zu schätzen.
Mhm.
Aber was ich sagen will, ist so ein bisschen, ich habe auch gemerkt, ich brauche das jetzt auch. Es ist jetzt nicht so ein Luxus von, oh, ich mache das jetzt, weil ich habe die Kohle dafür, geil.
Ja.
Sondern ich brauche das tatsächlich, weil ich es auch gemerkt habe, ich war so die letzten 2 Wochen so von Gig zu Gig zu Gig zu Gig schnell abhandeln, so ungefähr.
Ja.
Anstatt einfach mal eine Woche lang in Euphorie zu sein, dass man auf der Hauptbühne in Wacken gespielt hat.
Ja, weißt du, genau.
So,
ich glaube auch von außen klingt das oft so, ey, was habt ihr denn? Ihr habt ja das Geilste, ne?
Ja.
Das ist doch Wahnsinn. Also manche Musiker würden sich das wünschen, so, ne, glaube ich auch schon, dass man wirklich überhaupt von der Musik leben kann oder auch genug Jobs hat, um davon leben zu können. Das verstehe ich dann auch so, ne? So Luxusprobleme mäßig.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn man dann mal drin ist, brennt man ja trotzdem aus. Also es ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit rumrennt und denkt, was habe ich für ein Glück im Leben gehabt, ne? Haben wir ja auch.
Ja, genau.
sondern man also der körperliche, also so dieses Ausbrennen ist ja dann trotzdem da und dann brauchst du ja trotzdem Urlaub.
Und ich glaube, das ist dann auch gar nicht mehr, da ist der Job des Musikers gar nicht mehr so weit weg wie ein anderer Job. Auch wenn das immer so aussieht, boah, geil und so. Ja. Ja, klar ist das geil. Und das war auch in dem Moment natürlich geil, auf diesen Bühnen zu stehen. Das, so abgewichst bin ich dann auch nicht, dass mir das da in dem Moment, dass ich auf die Uhr gucke, ganz im Gegenteil, da burne ich dann schon noch dafür. Aber wenn das dann rum ist, dann ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass man da in dem jugendlichen Leichtsinn sich das Bier in den Hals schüttet und Party, Party, Party. Und, ne, sondern dann ist ja eigentlich auch klar, ich komme morgen nach Hause und morgen früh muss ich mit dem Hund in den Wald. Weil der muss ja auch sein Geschäft verrichten.
Kommt also die Routine
da
zurück.
Kommt dann eben das normale Leben ja auch. Und da ist dann der Job nicht so weit weg von anderen Jobs auch, glaube ich.
Ja, das ist auch immer so ein bisschen, klar, du bist dann wie in so einem Höhenrausch manchmal. Ne? Wir sind jetzt, ich meine, wir sind schon jetzt nicht Coldplay oder sowas, aber trotzdem spürt man so ein bisschen, dass man manchmal so in so einen Orbit gepusht wird mit so Sachen. Und wenn du dann zu Hause vorm leeren Kühlschrank stehst und die Karotte langsam anfängt, grün zu werden, dann denkst du dir auch so, ja, okay, das gibt es ja auch noch. So, ne? Und auf Tour, sind wir mal ehrlich, wir müssen uns kaum Gedanken machen. Ne? Das Essen steht da.
Ja, eben.
Klar ist das Essen nicht immer perfekt, aber meistens ist es halt einfach da. Wir müssen uns da um nichts kümmern.
Ich finde es manchmal strange.
Und zu Hause müssen wir müssen wir gucken. Halt.
Wenn man so irgendwo ist und dann kommen Leute und wollen Autogramme haben und wissen nicht so, wie sie mit einem reden sollen. Und dann quatscht man mit denen, du bist ja ganz normal. So, ja, keine Ahnung, was soll ich da sagen? Irgendwie,
echt?
Ja, passiert manchmal, dass so...
Du bist ja voll nett.
Ja, dann noch nicht mal, dass sie das sich anders vorgestellt hatten, aber das ist so irgendwie... Und dann denke ich mir so, ja, ist ja auch cool. Ne? Ich habe ja auch, man hat ja so seine Vorbilder auch gehabt auf Bühnen und das. Und die haben auch ein normales Leben. Alle, die man selber auch geil fand oder findet, haben auch alle ein geiles, normales Leben.
Ich war
Leben.
Übrigens, wenn du schon sagst, nochmal, ich hatte jetzt diesmal einen Perspektivwechsel, weil eigentlich bin ich meistens der Musiker und dann habe ich gleich jemanden eingeladen und da kommt jemand in den Backstage. Diesmal war ich bei den Fanta 4 im Backstage.
Yeah.
Ich habe nämlich Dominik besucht. Und dann habe ich, hab ich mich auch so an die Bühne, Dominik so, am Bühnenrand geht's rein, da steht jemand, holt dich ab und so. Und dann kamen wir rein. Ich habe ein Bändchen bekommen und bin dann in den Backstage gekommen und habe dann auch mit den Fanta 4 Musikern gequatscht. Aber dann habe ich auch ganz kurz so, also Dominik hat mir dann noch ein bisschen so, ja, magst du ein Champagner? Und ich so, oh ja, okay, also wenn ihr was übrig habt, so auf die Art. Also ich kam ja auch erstmal so vor, Gott, ich dring da in so eine Welt ein, so erstmal und... Eigentlich wollen doch alle nach dem Konzert ihre Ruhe haben und ich will nicht stören, so, ne, so ein bisschen. Aber es war dann total cool. Aber und die man merkt dann halt so, okay, die Fanta 4 Mucker, die sind schon so auch ein bisschen, wie soll ich sagen, also die spielen halt den großen Act so, ne? Und aber die waren genauso Nerds wie ich. Also ich habe mit dem Markus Birkle gesprochen, dem Gitarristen dann, und der hat genau dieselben Themen wie ich, ne? Gitarrenverstärker, Röhren und Effektpedale und manchmal funktionieren sie, manchmal funktionieren sie nicht so gut. Und welches habe ich heute benutzt? Ach, was war denn der Verzerrer nochmal? Also man ist dann sofort auch in dem Ding und versteht sich eigentlich, aber trotzdem hat man so das Gefühl, die haben jetzt die größere Band, die sind berühmter als ich, aber es sind eigentlich genau dieselben Typen wie ich so, ne? Ich meine...
Das ist ja auch dann vielleicht in einem Jahr wieder vorbei. Dann hat man wieder eine kleinere Band oder noch eine größere. Oder
ja, eben. Und dann ist es ja auch so, dann spielen die auch kleinere Bands, aber das ist halt ihr größter Act dann halt. Ne?
Und aber da sind wir schon beim nächsten Thema. Nämlich Überschrift Studio, Technik und Sounds. Was brauche ich an Equipment, um mich kreativ frei zu fühlen?
Ey, das habe ich heute... Ich das ist ja wirklich ein geiler Satz. Ich hatte heute mit Matthias das Gespräch. Ich habe ihn heute besucht. Und... Da hatten wir es auch davon, weil man denkt ja immer, man braucht irgendwie ständig irgendwelche Sachen, damit man happy ist. Ne? Und das ist oft so, der Weg ins Unglück, finde ich so ein bisschen. Man vergleicht sich die ganze Zeit mit anderen, die mehr haben, und man denkt die ganze Zeit, man braucht irgendwie das nächste Ding, damit man weiterkommt. Aber es ist oft nicht so. Ne? Und ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, klar braucht man immer irgendeinen Scheiß, aber ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, einfach mal zu sagen, ey, warte mal, ich hab ja schon voll viel und ich kann mit dem Zeug halt arbeiten und Spaß haben. So, ne? Deswegen bin ich nicht mehr ganz so, ich tapp nicht mehr so schnell in diese Falle, ständig zu denken, ich brauche irgendwie... Equipment oder Sachen. Ich habe eigentlich das meiste, was ich brauche.
Eigentlich hast du ja vollkommen recht, ich sollte das auch genauso sehen, aber leider kaufe ich dann doch immer wieder irgendwelche Mundstücke und so Zeugs, irgendwie, wo man so denkt, ach, das wäre jetzt aber geil, das zu haben oder nicht.
Mhm.
Aber ich habe jetzt entschieden, ich habe diese Woche entschieden, dass ich jetzt mal einen großen Putz mache und mal die ganzen, vor allen Dingen diese ganzen Effektgeräte, die ich habe, mal alle wieder, die ich nicht nutze, loszuwerden, um ein bisschen aufzuräumen und auch mal was loszuwerden.
Mhm.
Weil viele Sachen habe ich dann doch nicht so benutzt oder irgendwie dann doch nicht. Und auch die Zeit, dann hat man ein neues Gerät, das ist dann kurzzeitig mal inspirierend. Vielleicht kann auch wirklich inspirierend sein. Ein neues Instrument kann inspirierend
absolut,
sein.
Absolut, ja, mir nichts gegen sagen.
Ne, das ist schon auch cool, aber ich
das
würde
auch, jetzt aber das ist eher so eine Sache, ich experimentiere mit Equipment und gucke, wo es mich hintreibt.
Ja.
Das finde ich, ist ein bisschen was anderes, als zu sagen, ich kann nur glücklich sein, wenn ich jetzt die Fender Custom Shop in Blau habe. So.
Ja, ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, genau.
Das ist was anderes. Und ich glaube, aber diese Falle, die kennt jeder von uns, dass man irgendwie sich vergleicht und denkt, okay, um jetzt wirklich cool zu sein, brauche ich auch den und den Amp oder so.
Aber ich meine, du drüber, hast schon super viel Zeug.
Ich habe alles, was ich brauche. Also ich, klar, kommen immer mal wieder Sachen, wo ich merke, ich experimentiere mal mit neuen Sachen. Das finde ich ein bisschen auch ein anderes Mindset, als zu sagen, also anstatt sich abhängig zu machen von, um da jetzt wirklich einen guten Ton zu haben, dann brauche ich unbedingt jetzt,
Also ich glaube, wir beide sind sehr gut equipped und auch mit nicht darauf so achtend, dass es billig ist, weil man sich nichts Teures leisten kann, sondern wir haben beide supergeiles Equipment, oder?
Auf jeden Fall.
Also,
auf jeden
Fall. Das ist jetzt schon, da gibt es andere Leute, die ein bisschen mehr aufs Budget geguckt haben oder vielleicht auch nur ein Instrument spielen.
Ja.
Du hast zig Klampfen und zig Amps und viel digital und viel analog und bei mir genauso mit Hörnern und alles irgendwie.
Ja. Man braucht ja eigentlich gar nicht so viel. Ne? Das ist natürlich die Frage, was man macht bei Sing My Song. Klar, müssen wir ein bisschen mehr anbieten, da brauche ich schon mal 2-3 Gitarren. Sonst ist es blöd irgendwie. Aber es geht ja nicht darum, viel, viel zu besitzen. Klar geht es auch ein bisschen darum, ein paar Sachen vielleicht sich anzuschaffen, die vielleicht auf Dauer eine Anlage sind. Ne? Das ist wieder ein anderes Denken. Aber so diese Abhängigkeit von Sachen, den Fokus darauf zu richten, dass man Sachen braucht, um happy zu sein. So, das habe ich mir ziemlich abgewöhnt. So.
Ja. Körpergesundheit und Rhythmus steht da. Wie sorge ich für körperliches Wohlbefinden?
Rhythmus, ja. Ich bin meistens ein bisschen zu weit vorn dran. Vorm Klick.
Ja, es geht eher um den Organismus. Ne? Wie hält man sich fit? Wie macht man das?
Also Struktur auch so ein bisschen. Ne? Also ich gehe auf jeden Fall alle 2-3 Tage joggen. Das kriege ich mittlerweile gebacken. Das kriege ich hin.
Mhm.
Und das habe ich früher nicht hingekriegt. Warum kriege ich es hin? Weil ich es einfach durchgezogen habe, immer wieder gemacht habe. Und mir es mittlerweile fehlt, wie Zähneputzen.
Das klingt super. Viele werden denken, scheiße, warum kann ich das nicht?
Es geht. Also warum geht das? Weil eigentlich macht Joggen ja keinen Spaß. Aber es ist so, also ich gehe auch in den Wald, ne, bei uns. Und wenn ich dann oben bin im Wald und dann so einen tiefen Luftzug hole, so meine Lungen mal wieder so, ne, auffrische mit guter Waldluft, dann merke ich so, hey, geil, warum nicht einfach ein bisschen rennen? Geht.
Ja, das sind auch wahrscheinlich auch so Phasen. Manchen fällt das dann phasenweise sehr leicht oder dann wieder schwerer und dann kommt der Winter und ist wieder alles anders.
Ich mache das bei Sing My Song in den Proben. Bevor ich zur Probe fahre, direkt nach Sonnenaufgang gehe ich in den Wald.
Du alter Profihase.
Das ist heftig, oder?
Das ist krass.
Aber das hätte ich vorher, ich habe das einfach nur mal ausprobiert. Ich habe einfach nur mal gesagt, ey, ich möchte mal wissen, ob ich das kann.
Mhm.
Weil ich war mir eigentlich sicher, das ziehe ich eh nicht durch. Und habe es aber dann fast jede Woche gemacht.
Das ist natürlich so ein Thema, ne? Wenn man Kinder hat oder in unserem Fall, wenn man einen Hund hat. Bei den Sing My Song Phasen zum Beispiel, wo der Tag so extrem lang ist,
ja.
Da müsste ich dann einfach noch mal eine Stunde früher aufstehen, weil wir müssen mit dem Hund auch raus, mittags, morgens, abends. Aber ich verbinde das jetzt so ein bisschen mit dem Hund. Aktuell ist das Vieh so fit und so im Saft, dass man da mit dem Fahrrad gut fahren kann.
Ja, ist auch gut.
Deswegen fahre ich jetzt dann schon jeden Tag mindestens so 10 Kilometer mit dem Fahrrad. Das ist jetzt nicht viel für einen Menschen, aber auf dem Mountainbike durch den Wald und der Hund hat Bock. Und dann hat man zumindest mal eine kleine Geschichte gemacht, aber ich müsste eigentlich mehr machen. Ich will auch eigentlich mehr machen.
Es geht ja auch oft um das Mentale so. Ne? Ich gehe jetzt auch nicht joggen, weil ich irgendwie einen Marathon gewinnen will, sondern es ist so dieses Mentale mal komplett raus. So, ne?
Ja.
Also es ist wie so eine kleine Meditation. Und wenn man sich dann auch dabei bewegt und
ja.
Darum geht es mir. Und wenn du mit dem Fahrrad fährst und bist mal kurz in einem anderen Zustand, ist ja dann auch schon...
Also das merke ich, dass mir das total was bringt und auch so ein bisschen einfach morgens schon was machen und nicht noch erstmal lange rum und Handy und Kaffee und dann ist schon wieder 10.
Ja.
Hat man noch nichts gemacht, sondern zack, raus, direkt mal was machen, das damit startet.
Ja, darum geht's doch, das ist doch super.
Da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Struktur und Planung. Wie sehr tragen quasi auch so ein bisschen so ein eine Alltagsplanung zum Glück bei? Oder wie im Gegensatz dazu, wie ist die Intuition? Oder wenn man das eben nicht plant, wenn man sich einfach treiben lässt?
Ja, also da hatte ich mit dem Alex Höften vor kurzem ein Gespräch. Also Planung im Sinne von, ich mache das auch mittlerweile so, weil ich so ein total... Also ich stehe mir dann oft selber im Weg und habe vor lauter Ideen, mache ich gar nichts. Kennst du das? Wenn du so, du willst 10 Sachen machen, aber irgendwie weißt nicht, wo du anfangen sollst. Du verwirrst dich eigentlich komplett durch deine...
Das kenne ich nicht. Bei mir ist es so, ich gucke in die Woche und sehe, das und das steht an. Hier ist ein Gig, da ist ein Termin, hier und da ist bla 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 bla. Mhm. Okay, das muss ich alles machen, weil es so geplant ist. Und dann gibt es aber ein paar Sachen, die muss ich machen. Die stehen aber noch nicht drin.
Wo drin?
Im Kalender. Oder die stehen noch
nicht. Schreibst du alles in den Kalender, was du vorhast?
Nö, nicht alles, was ich vorhabe. Aber ich schreibe schon viele Sachen rein.
Mhm.
Aber... jetzt zum Beispiel sind wir gleich fertig mit unserem Podcast. Heute ist für mich eigentlich ein freier, gefühlt freier Tag gewesen. Mhm. Ich hatte heute Morgen ein kurzes Meeting. Ansonsten waren wir jetzt was essen und wir haben einen Podcast. Dann ist der Tag aber schon mehr als halb rum,
ja.
Erstaunlicherweise.
Mhm.
Jetzt habe ich aber noch mehrere Ideen, die ich erledigen wollte. Mhm. Ich muss irgendwie Fahrradschlauch wechseln. Ich muss mit dem Hund raus. Ich muss mein Auto in Reparatur bringen, solche Sachen.
Ja.
Und dann entscheide ich mich dann häufig für eins und dann mache ich es einfach, ziehe es aber schnell durch.
Ziehst so. Schnell durch und denkst ja. Nicht lange drüber nach.
Genau. Und häufig ist es auch so, wenn der Tag leer ist,
ja.
Komplett leer, dann merke ich auch, wenn ich nicht, also wenn ich müde bin und Regeneration brauche, dann ist mein Körper im Sack und dann kommen mir diese Gedanken nicht, dann bleibe ich liegen so ungefähr. Aber wenn ich merke, dass ich eigentlich fit bin oder dass ich irgendwie, dass der Kopf am Start ist,
ja.
Dann kommen automatisch Dinge in meinen Kopf, die ich machen will.
Mhm.
Und die mache ich dann auch. So einfach.
Das ist nämlich genau das Ding. Also den Schritt zu gehen, das anzupacken und auch durchzuziehen und dann fertig zu machen. Das ist, glaube ich, also dass man Ideen hat, ist erstmal nicht so das Thema. Ich glaube, manchmal merke ich so, okay, vielleicht gibt es andere Sachen, die wichtiger sind.
Das wollte ich gerade sagen.
Mhm.
Die Frage ist, selbst wenn ich mache dann was.
Ja.
Aber dann ist der Tag zur Hälfte rum, du hast was gemacht.
Mhm.
Denkst du so, okay, ich hätte heute auch was anderes machen können. Ja. War das jetzt geil, dass ich das gemacht habe? War das jetzt notwendig? War das jetzt zielstrebig? Oder war das einfach nur, habe ich mich nur damit nur abgelenkt?
Also es gibt ja ganz viele Tricks und Theorien. Ne? Ich habe mich auch viel damit befasst. Also ein Trick ist natürlich, eine kleine Liste zu schreiben, jeden Tag einen Zettel, Punkte.
Ja.
Und dann zum Beispiel herauszufiltern, welche Aufgaben die allerwichtigsten sind, die auf jeden Fall abgehakt werden müssen.
Ja.
Dann sagt man so eine Prioritätenliste.
Ja.
Zwei davon müssen auf jeden Fall abgehakt werden, andere kann ich machen. Das hilft, finde ich, schon mal.
Ja.
Dass man zwei auf jeden Fall macht und die als erstes angreift. Das ist wie zum Beispiel, wenn du in eine Schlägerei gerätst in der Stadt und einer kommt auf dich zu und das ist der Größte, der mit dem größten Maul, den musst du als erstes umhauen.
Das war eine schöne Analogie. Wunderbare Analogie, die du da gewählt hast.
Das klingt blöd, ich bin ja auch kein Schläger, aber diese Metapher hilft mir. Ich gehe meistens raus und hau den Endgegner sofort erstmal um. Und die anderen stehen blöd da und rennen weg. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann gehst du an die anderen Sachen. Vielleicht hast du sogar ein paar Sachen, die dir Spaß machen. Die legst du hinten dran als Belohnung.
Ja.
Also man kann sich da selber auch ein bisschen verarschen.
Absolut.
Es gibt zum Beispiel für ganz schwierige Sachen, zum Beispiel Jogging-Schuhe anziehen und im Winter rausgehen, joggen, gibt es die Methode, von 5 rückwärts zu zählen. Also, oder aufstehen. Manche Leute haben ja Probleme aufzustehen. Einfach mal mit 5 anfangen und rückwärts zählen. Und bei
das mache ich auch manchmal. 1, 2, 3, 4 oder 5, 4, 3, 2, 1.
Ja, 5, 4, 3, 2, 1.
Einmal noch.
Nein, nee. Und dann stehst du auch auf. Wirklich zu sagen, ich zähle jetzt runter und dann ziehe ich es durch. Ja. Also das gibt manchmal so einen Schub. Das kann man mal probieren.
Ja.
Und dann ist es für mich so, ich schreibe jeden Tag, schreibe ich mir meinen Tagesablauf auf. So, also ich fange an bei 7 Uhr, ich stehe um 7 Uhr auf und dann schreibe ich mir in jede Stunde. Ich schreibe eine Liste von 7 bis 20 und da schreibe ich überall ungefähr so Zeitblocks rein, was ich wo machen will.
Boah.
Ja, das klingt jetzt strebermäßig, aber da ich so ein bisschen ADHS-mäßig ticke und manchmal vor lauter Sachen gar nichts mache, habe ich mir angewöhnt, die Sachen jeden Morgen zu sortieren.
Ja, okay, ist ja cool.
Also das hilft mir. Also es gibt mir Sicherheit.
Mir dann auch so vor, wenn da eh so, häufig sind ja Aufgaben, die nicht nur jetzt an einem Tag erledigt werden, sondern
ja.
Steuererklärung, Buchhaltung oder so Zeug, was man vielleicht vor sich her schiebt.
Ja, längere Projekte, klar.
Aber ich muss sagen, dass ich nicht an dem Punkt bin, dass ich so das Gefühl habe, dass das für mich ein Problem darstellt, sondern dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass das relativ homogen bei mir funktioniert. Klar, es gibt manchmal Dinge, wo ich sage, warum hast du dich jetzt 2 Stunden lang damit beschäftigt, den richtigen Fahrradschlauch zu googeln?
Das kenne ich auch.
Ja. Ja, das kennen wir alle, so das Ding irgendwie. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, hey, es hat aber ein bisschen Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht so schlimm.
Das ist ja diese positive Prokrastination. Ja, ne?
Ich werfe mir jetzt nicht vor, dass ich da jetzt irgendwie Zeit verschwendet habe, sondern hey, okay.
Das ist nicht schlimm.
Das war jetzt okay, dass ich es gemacht habe.
Ja.
Dafür ist das Ding jetzt auch wieder repariert.
Mach dich nicht fertig. Und,
ja.
Das ist okay, Axel.
Nee, aber was ich sagen will, ist, ich respektiere das und schätze es wahnsinnig, was du da irgendwie sagst, machst da irgendwie stundenweise. Ich für mich brauche das, glaube ich, noch nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Dinge so irgendwie abgearbeitet bekomme, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich total viel liegen lasse oder total viel Zeit verschwende. Aber ich kann es total verstehen.
Das ist eine Hilfe, es soll eine Hilfe sein.
Genau.
Es ist auch nicht so, dass das dann in Stein gemeißelt ist. Ne? Ja. Ich kann auch sagen, dann, aber es gibt mir zumindest mal so ein, das wäre der perfekte Tag.
Ja.
So als Skizze, wie kann ich den Tag angehen, so dass ich zufrieden bin.
Ja.
Und dann kann ich immer noch ein bisschen was verschieben oder es kommt ja auch mal was dazwischen. Das ist ja alles nicht so tragisch. Aber ich habe zumindest mal so einen Stadtplan. So. Das hilft mir schon ein bisschen.
Jetzt haben wir noch ein Ding hier stehen. Wertevision. Und Richtung.
Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Welche Art von Musik möchte ich der Welt hinterlassen? Oder in der Welt hinterlassen? Finde ich auch interessant, weil wir wollen ja am Ende auch irgendwas künstlerisch machen, was wo wir sagen können, das, da bin ich jetzt auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das gemacht habe vielleicht. Also mir waren meine Alben wichtig, dass ich die aufnehme, dass ich die durchziehe, dass ich meine eigene Musik gemacht habe. Mache ich auch immer noch, nur im Moment nicht mehr so viel. Und mir war es auch wichtig, also wenn man schon von Werten spricht, mir war es auch immer wichtig, dass ich jetzt so ein bisschen schon auch eine eigene Handschrift habe. Also ich habe das nicht so leichtfertig behandelt, was mein Ton betrifft oder was mein Spielen betrifft. Mir war es wichtig, dass ich so ein bisschen, dass ich schon so eine Handschrift habe mit dem, was ich spiele. Ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewusst war, weiß ich nicht. Aber ich habe immer mich daran entlang bewegt, an dieser Vision.
Das sehe ich bei dir total. Höre das auch bei dir total. Ob das jetzt bewusst passiert oder unbewusst, ist sicherlich auch eine Charakterfrage.
Kann ich kaum sagen, sowohl
was Fotos angeht, als auch was Layouts angeht, als auch was Videoschnitt oder Filmerei angeht und eben auch Gitarrenspiel und vor allen Dingen auch Gitarrensound, bist du immer ein Styler. Immer schon gewesen und auch hat sich immer weiterentwickelt in so eine Richtung. Also das ist einfach dein Ding. So bist du einfach als Typ irgendwie.
Ja, man merkt das von, also wenn man sich selber so beurteilt, kann man das gar nicht so genau, ne? Von außen kann man das besser beurteilen. Man ist ja immer in seiner Welt.
Ja, ja.
Aber ich glaube, jetzt auf Dauer betrachtet war es mir schon immer wichtig, dass ich so, manchmal ist es auch so, manchmal steht einem ja die Ästhetik auch im Weg, ne?
Total,
oder bei manchen Sachen. Man muss dann abwägen, okay, verzettelst du dich jetzt vor lauter Ästhetik oder ziehst du Sachen einfach mal durch und die sind dann nicht so perfekt. Da muss man dann irgendwann so ein bisschen navigieren. Dann habe ich auch irgendwann mal gemerkt, manchmal muss ich auch ein paar Schritte zurückgehen. Dann ist es halt nicht ganz so perfekt, aber ich habe dann auf jeden Fall am Ende was gemacht, anstatt Sachen so lange zu perfektionieren, dass dann nichts draus wird. Weißt du, ich meine? Es kann auch kontraproduktiv sein. Aber ich glaube, ich habe da so ein bisschen einen Weg gefunden, auch mal ein paar Prozent wegzulassen. Das ist auch okay.
Aber da hast du wieder gesagt, hier, du hast deinen eigenen deine Platten waren dir wichtig, dein eigener Sound, deine eigenen Dinger sind dir wichtig. Für mich ist es so, dass es mir, ich weiß nicht, ob ich mit meiner Art Musik zu machen wirklich jetzt da, wenn man jetzt singt, ist es was anderes. Also ich glaube, wenn man wirklich auch eine textliche Message rüberbringen kann, ist man natürlich viel mehr in der, ich inspiriere Menschen vielleicht irgendwie. Ich stelle aber trotzdem fest, dass auch junge Leute sich zum Beispiel bei mir melden, weil sie das irgendwo im Fernsehen sehen oder irgendwo auf Bühnen sehen und dann schreiben, Mensch, das hat mir gefallen und danke, sich so bedanken für so Dinge. Und da habe ich dann manchmal schon festgestellt, ach krass, man hat ja dann doch auch als Instrumentalist, steht man ja für irgendetwas, ne?
Auf jeden Fall.
Für die Art, die Leute dann irgendwie cool finden und auch nicht cool finden, aber die sich bei einem melden, finden es natürlich cool, die anderen melden sich nicht, aber das ist so ein bisschen mein Ding, dass ich mir denke, ich will einfach eine gewisse Art von Sound und Stilistik und vielleicht auch so eine musikalische Wertschätzung und vor allen Dingen auch ein Interplay verkörpern, also auf der Bühne mit Leuten gemeinsam was zu tun, wo nicht ein Typ vorne steht und seinen eigenen Stiefel fährt und irgendwie scheißegal, was links und rechts ist, sondern mir geht es so ein bisschen, dass man den Leuten was zurückgibt. Und dann habe ich selber auch Spaß dran. Mhm. Was ich am Anfang schon mal meinte, dieses Thema kleine Bühne, intellektuell, große Bühne, viel Emotionen. Ich finde es total angenehm, auf einer Bühne zu stehen, das zu tun, was mir Spaß macht, nämlich Musik machen, und dann in Interaktion mit Leuten zu gehen. Ob die dann lachen, weinen, tanzen oder einfach nur intellektuell klatschen, weil du gerade irgendwie ein tolles Upper Structure Solo gespielt hast. Egal, wo man die Leute triggert, ob es jetzt der Kopf, Bauch oder Herz ist oder alles zusammen, wenn man sie erreicht und dann sie dann nachher sagen, das hat mir jetzt einen geilen Tag oder ein geiles Konzert, einen geilen Abend bereitet, das ist so meine Vision oder mein Ziel eigentlich, das zu tun.
Ja.
Weil wenn ich das tue und wenn da was zurückkommt, dann kommt bei mir auch was. Das ist einfach ein Geben und Nehmen sozusagen. Das finde ich, und deswegen finde ich auch insbesondere diesen Live-Faktor so interessant und so spannend. So schön es auch ist, Musik zu schaffen im Studio, aber diese Interaktion, die reizt mich total.
Mit dem Publikum.
Mit Band und Publikum. Und dass das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht gegeben ist, dann fehlt so wahnsinnig viel beim Gig. Gerade wenn man so ins Nichts spielt, wenn keine Leute da sind, wenn die Bühne scheiße ist oder wenn die Leute im Rücken zu einem stehen, weil es ein Event ist und weil die eigentlich eher saufen wollen. Das sind so Momente, wo ich dann manchmal denke, okay, das ist nicht so meins.
Es gibt da gibt es vielleicht auch mehrere Ansätze. Ne? Also Rick Rubin hat das, glaube ich, mal gesagt. Das Beste, was man seinem Publikum geben kann, ist, wenn du Musik machst, die dich selber erfüllt.
Genau.
Ich verstehe das auch, ne, dass Menschen, also gerade Künstler, Musiker, die auf der Bühne komplett in sich gekehrt, aber komplett im Flow, sicher mit im Einklang mit ihrer eigenen Kunst Sachen performen und das Publikum fast schon ignorieren. Ne? Das ist ja ein bisschen so die Rick Rubin-Philosophie. Das Beste, was du machen kannst, ist, dein Publikum zu ignorieren. Das klingt hart, aber ich verstehe den Ansatz ein bisschen.
Ich verstehe den Ansatz,
Weil das Publikum kriegt natürlich dein volles Spektrum von der Bühne ab und genau das, was du bist, als der Mensch, der in sich auf der Bühne ruht. Ne?
Ich will also als Kontrast dazu, selbst wenn ich das selber auch ab und zu tue, ich sag's mal, Coverbands, dienstleistungsmäßig, im weitesten Sinne Tanzmusik zu spielen. Tanzmusik hat ja immer so ein bisschen dieses alte Walzer spielen oder so, aber heutzutage ist für mich Tanzmusik auch einfach Top 40 Cover, wo die Leute zu tanzen halt einfach, so wie es wirklich heißt. Ne? Da ist es halt häufig so, gute Musiker kommen zusammen und spielen auch gut auf hohem musikalischen Level mit dem Ziel, Leute zu animieren. Das ist ja das Ziel von dieser Musik. Die Leute sollen Party machen, die sollen eine gute Zeit haben, auf Teufel komm raus manchmal auch so. Ihr habt jetzt 2 Stunden Zeit und die Angestellten von der Firma, die haben jetzt schon 3 Bier und die müssen jetzt
bis
Curfew, man hat 2 Stunden und in der Zeit muss eine gute Party stattfinden, sonst werden wir nicht wieder gebucht, so ungefähr. Ne? So.
Weil da kannst du genauso gut diese Dienstleistungssituation zum Beispiel dem Jazz-Act auf dem Jazz-Festival bla 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 gegenüberstellen.
Richtig,
ne?
Genau.
Hat man die beiden Welten. Genau. Und wenn du einen Jazz-Act hast, da willst du vielleicht auch nicht, dass der jetzt die ganze Zeit sagt, jetzt hebt mal die Hände und so.
Ja, genau.
Da würde ja gar nicht passen. So.
Genau.
Und dann versteht man auch, okay, das eine gehört dahin, das andere da.
Genau, aber dazwischen liegt ja irgendwo die Wahrheit, finde ich. Irgendwie.
Gibt ja ein Spektrum, wo man sich dazwischen einordnen kann.
Genau, ne? Es gibt ja Leute, die ich finde, das eine macht auch manchmal Spaß, genauso wie das andere.
Ja.
Aber, du hast nämlich vollkommen recht, ich glaube tatsächlich, und auch in einer Dienstleistungssituation, dass die Leute schon sehen, ob der oder diejenige, die da auf der Bühne steht, das gerade aus Überzeugung tut, mit seinem eigenen Style, oder ob da jetzt irgendwie jemand sich verkrampft versucht, irgendetwas zu verkörpern, was er oder sie eigentlich nicht ist.
Ja, total. Ich glaube, das Publikum
sieht viel mehr. Das rafft das Publikum total.
Als man irgendwie manchmal denkt.
Was ich auch total krass finde, wenn das Publikum manchmal sagt, obwohl die Bühne irgendwie riesengroß war und weit weg war, boah, eure Gesichter sind so happy. Man hat so gesehen, dass ihr so lacht miteinander, dass ihr so miteinander kommuniziert. Und das verkörpert so eine Spielfreude und so weiter. Das finde ich immer ein tolles Kompliment, wenn das kommt.
Ja.
Weil sowas, zumindest in den Besetzungen, in denen ich spiele, nicht gefaked ist. Man hat keinen Grund, sich jetzt irgendwie schauspielerisch anzupositivieren, sondern das passiert, wenn man Bock aufeinander hat. Irgendwie.
Ja.
Das ist so das, was ich mit Musik gerne machen will. Also das ist so ein bisschen meine Vision oder meine, wenn man dann noch damit Leute vielleicht auch irgendwie positiv stimmt, dass die entspannt nach Hause gehen oder sogar sagen, hey, ich hole auch mal wieder mein Instrument raus oder wie auch immer, das war ein geiler Abend für uns. Das ist so mein, da sehe ich mich so als die Funktion des Barden. So
ein bisschen. Ja, da hat jeder seine eigene Wertschätzung. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich wäre Musiker bei Radiohead, da kommt es ja gar nicht vor, dass man irgendwie sagt, so jetzt kommt mal vor an die Bühne, mach mal mit und so. Ne? Das ist nicht nötig. Die Band geht auf die Bühne und jeder kommt so, der es sehen will. Ne? Und du bist einfach in deiner Welt. Und ich kann mir beides gut vorstellen. Ich kenne auch beides. Ich habe auch beides schon gemacht. Ich habe in Bands gespielt, wo ich ganz einfach nur ich bin und in meiner Gitarre oder in meiner Gitarrenwelt versinken kann, komplett eintauchen kann.
Ja.
Habe es aber auch schon erlebt, dass ich am Mikro stand und das Publikum unterhalten musste und was sagen musste und so.
Genau.
Ich kenne beide Welten so. Und beides hat seinen Reiz und ich kann auch beides ausleben.
Ich war ja neulich bei Huang Bin, habe ich erzählt.
Ja, genau.
In Köln. Dieses Trio aus den USA, die mittlerweile super gehypt sind tatsächlich, also jetzt schon mehr als auf ihrem Peak sind. Und die ja eigentlich, wenn man so will, Instrumentalmucke spielen. Die singen so selten mal irgendwas mit, aber das ist relativ so zweitrangig. Und wenn man die Mucke hört, denkt man ja, es ist ja eigentlich total Entertainment. Also da ist jetzt nichts mit Halligalli und nichts mit Entertainment. Ganz im Gegenteil. Die machen unglaublich Show auf der Bühne.
Voll, ja, mit sehr visuell, ne?
Ja, es ist nämlich dann doch total visuell, mit so Moves und Freezes und
genau,
in die Knie gehen und so Zeug, wo du denkst, okay, ihr wisst auch ganz genau, wie man die Leute unterhält.
Ja.
Und wenn man es, trotzdem ist es hip, es biedert sich nicht an.
Es hat seinen eigenen Style halt.
Ja, das genau. Also ja, das ist super. Einfach, muss jeder so seinen Weg finden, wie man das so verkörpert, aber das wäre, genau. Haben wir das jetzt beantwortet eigentlich?
Haben wir was beantwortet? Also,
frei inspiriert, finanziell, klar geht das als Musiker, war das heutige Thema.
Also frei inspiriert? Ich fühle mich schon frei und ich fühle mich auch oft inspiriert. Es ist halt kein Dauerzustand. Finanziell, klar, ist so, weiß ich nicht. Wann ist man finanziell klar?
Also, ich würde auch sagen, es, wenn dieser Zustand, über den wir jetzt hier, dieser Idealzustand, wenn der immer anhalten würde, dann wäre das ja auch nicht so auf Dauer, dann will man dann, the grass is always greener, ne? On the other side. Es gibt Momente, wo ich das für mich bejahen kann. Es gibt aber auch Monate, wo ich nicht viel zu tun habe, wo ich so denke, muss ich dann doch irgendwie ein bisschen was ändern, damit dieser Zustand wieder hergestellt ist.
Vielleicht ist das Leben einfach ein dauernder Auf und Ab.
Da kommt jetzt
ein dauerndes
Auf und Ab. Ende dieser Folge kommt jetzt hier so ein,
die Philosophie-Kante.
Weisheit des Faust. Ja, sprich weiter.
Yin und Yang, Glück und Unglück. Es muss immer ein Schwarz und ein Weiß geben. Wissen wir doch alle. Kennen wir doch.
Ja, jetzt haben wir uns da so ausgetauscht darüber. Viele sehen das wahrscheinlich total anders. Manche werden vielleicht was wieder erkannt haben.
Deine Urlaubsgeschichte haben wir noch nicht besprochen. Wann geht's los mit deinem
Deine Urlaubsgeschichte.
Oder haben wir darüber gesprochen?
Nein, haben wir nicht drüber gesprochen. Ich fahre nach Korsika.
Korsika. Aber du planst dir regelmäßig Urlaub ein.
Ja, das hat man so kurz mal, ja, wenn es geht, ja, plane ich das ein. Jetzt fahre ich da mal dahin. Es ist schon ungewöhnlich, dass ich für fast 4 Wochen weg bin.
Ja.
Das hat in den letzten Jahren nie so geklappt. Es waren immer eher so 2.
Naja, genau. 4 Wochen ist geil. Ich habe das in Thailand jetzt die letzten 2 Jahre immer mal gemacht.
Genau. Also,
aber dann war auch der ganze Urlaub weg. Aber ja, ein Monat weg ist schon ist schon krass.
Ich nehme mir aber ein bisschen was mit. Mhm. Zum Beispiel auch, wir sind ja direkt im Anschluss, danach geht bei uns die Gregor-Wintertour los.
Mhm. Nimmst du Duduk mit?
Nee, die nehme ich nicht mit, aber ich will so ein bisschen, ich mache ja MD, so, wir haben so ein bisschen Gedanken machen über, was man so machen kann. Ich nehme mir vielleicht eine Gitarre und einen Bass mit, mal gucken, was noch ins Auto passt.
Das ist das Mindeste.
Ja, Saxophon nehme ich, glaube ich, mal nicht mit.
Nee?
Zum Beispiel.
Das kannst du ja schon.
Ja, darum geht's nicht, aber das hat einerseits was mit Lautstärke zu tun, so in so Situationen ist manchmal Saxophon üben ein bisschen schwierig.
Dann lockst du wahrscheinlich so Vögel an, die kommen dann, sitzen dann auf deinem Auto und kacken dann da und du hast dann so einen Balzruf aus Versehen imitiert und naja, das ganze Auto ist voll mit Tölpel.
Ich habe auch immer Schiss, dass mir das geklaut wird, wenn man da unterwegs ist und dann steht die Karre irgendwo rum, habe ich immer Angst, dass mir da die wertvollen Dinge weg. Man könnte auch irgendwie China-Kanne mitnehmen, aber...
Ja. Nimmst du halt jetzt deinen alten Vintage-Bass mit, der 10.000 Euro wert ist. Ja. Dann schaffst du es schon.
Genau. Naja, aber letztendlich ist man immer auf der Suche nach Freiheit, Glück, Inspiration.
Und ja, ja, auf der Suche. Ne? Man darf auch auf der Suche sein. Ist auch okay.
Kann man das in Mannheim überhaupt finden? Oder Weinheim?
Das Glück?
Ja.
Im Karlssternpark findet man das pure Glück, jeden Tag.
Kommt mal hier hin.
Ja, kommt mal hier hin. Wie heißt das? Boccia? Das Kugelspiel? Ja. Boccia, nennt man das so?
Kann man das hier spielen?
Kann man hier spielen. Man muss aber ein gewisses, wie sagt man da, ist eher so, das sind immer so Menschen, die, das sind keine junge Menschen, also so
muss man auch nicht.
17-Jährige. Das sind eher so Menschen, die im reifen, weisen Rentenalter das Boccia entdeckt haben.
Ja, das ist schon auch so ein Ziel, ne? Ruhe,
ja.
Ein Glas Pastis und in Südeuropa eine Boccia-Kugel werfen.
Das ist es.
Das ist,
das ist unser Ziel. Die
Vorstellung meines Rentenalters.
Pastis und Boccia. Der neue Roman von Axel Müller. Leute, vielen Dank.
War doch schön.
Schön war's.
Ich drück auf Stopp, People.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.